Was ich so schade finde, ist, dass man bei uns in unserer Gesellschaft, wenn man irgendwie nicht funktioniert, so schnell rausfällt.
Man muss wieder schaffen, dass die Jugendlichen der Gesellschaft vertrauen, dass die Gesellschaft den Jugendlichen vertraut und auf ganz vielen Ebenen. Hallo zur heutigen Ausgabe von What's Next, dem Videopodcast vom Next Incubator. Der Next Incubator ist der Nachhaltigkeits- und Innovationshub der Energie Steiermark. Mein Name ist Christa Kleuphofer-Krampel und ich darf über 11 Ideen sprechen, warum es sich lohnt, für eine nachhaltigere und bessere Welt zu kämpfen. 11 Ideen heißt natürlich auch, dass ich mit 11 sehr spannenden und interessanten Menschen sprechen darf, die für diese Ideen kämpfen, für diese Ideen brennen und die mir ihre sehr persönlichen Geschichten erzählen werden. Heute bei mir zu Gast Silvia Jölli vom Verein Heidenspaß aus Graz. Wir sprechen heute darüber, warum es sich lohnt, mit Jugendlichen zu arbeiten, mit denen sonst niemand mehr arbeitet. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist und freue mich auf ein sehr tolles Gespräch. Hallo Silvia, Silvia Jölli vom Verein Heidenspaß. Wir sind heute im Green Lab in Graz, in der Smart City in Graz. Freue mich, dass du da bist. Wir dürfen heute dir zuhören. Ich darf mich heute mit dir unterhalten über deinen Verein oder über euren Verein, muss ich ja sagen. Ist ja nicht dein Verein, sondern euer. Ich glaube, du mit deinem Mann hast den gegründet.
So ist es, genau.
Heidenspaß. Ihr kümmert euch um Jugendliche, soweit ich das verstehe, um die sich sonst keiner mehr kümmert, um sie jetzt ganz platt zu formulieren.
Ja.
Ich würde mal ganz gern von dir wissen, was macht ihr? Was ist die Geschichte hinter dem Verein? Was tut Heidenspaß?
Gern, Christa. Also unser Verein, den gibt es jetzt seit 16 Jahren. Und wir haben damals eigentlich so überlegt, ich war bei der Caritas zu dem Zeitpunkt beschäftigt und wir haben damals so überlegt, es gibt so viele Jugendliche, die eigentlich irgendwie nirgendwo drinnen sind, ja? Also keine Schule haben, kein Job und aber auch irgendwie keine Ahnung und keine Motivation. Ich war damals beschäftigt mit Jugendlichen von der Jugendnotschlafstelle in Graz, sowas gibt es ja auch in Graz. Und hat man dann überlegt, man müsste eine sinnvolle Tagesstruktur für diese Leute entwickeln, schaffen, sich ausdenken. Mhm. Das war so ein bisschen auch die Geburtsstunde von Heidenspaß, weil uns dann schon auch wichtig war, irgendwas zu finden, das den Jugendlichen auch taugt. Ja? Also Job, einfach nur um Geld zu verdienen, kann nicht wirklich motivieren. Es muss einfach was sein, wo du einfach begeistert sein kannst, was dir selber taugt vielleicht als Jugendlicher. Produkt, das dir selber gefällt, das war so für uns eigentlich immer ganz wichtig. Und so haben wir diese Upcycling-Schiene entwickelt.
Also ihr macht es ja zum Verständnis, gell, auch so zum Beispiel Taschen aus Planen.
So ist es. Also wir machen alles Tragbare, diese klassische Planentasche, das kennt man ja. War vor 15 Jahren natürlich auch noch ein bisschen
super,
neuer.
Super modern, ja. So eine Zeit war das extrem modern.
Absolut, also wir haben gestartet mit einer Modenschau im Kunsthaus, das war damals wirklich richtig aufregend. Mhm. Ja. Wir arbeiten mittlerweile mit allem, was uns in die Finger kommt, ob das Fahrradschläuche sind, ob das Feuerwehrschläuche, Plastiksackerl früher noch, wie man das noch, dieses Gratissackerl, das gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr, als es das noch gab. Also unser Ding ist einfach, nicht mehr Verwertbares, Weggeworfenes nehmen, anschauen, was machen draus. Einerseits Tragbares, Rucksack, Taschen, Accessoires, alles Mögliche und andererseits auch Gestaltungen mittlerweile, also Raumgestaltungen, Möbel, speziell in Jugendzentren, da sind wir eigentlich ziemlich dran und da machen wir irre viel. Und all das, und das ist natürlich das Besondere, machen wir eben mit unseren NEET-Jugendlichen. Das ist, da gibt es einfach mittlerweile auch ein Wort dafür. Die EU schaut sich das auch sehr genau an. Also es werden in allen Staaten, wird diese NEET-Rate auch erhoben.
Kannst du das erklären, das Wort, was das genau heißt?
Ja, gern. Also NEET ist sozusagen bezeichnet Jugendliche im Alter von 15 bis 25, die eben weder Job noch Ausbildung, noch in einem Training stehen. Mhm. Das ist auch ein großer Unterschied zu Arbeitslosen, weil wenn du arbeitslos bist, dann hast du schon mal gearbeitet. Also hier geht es wirklich um die Leute, die eigentlich noch nie im System waren. Und das ist ja auch besonders gefährlich, weil Leute, die sozusagen ihr Berufsleben damit starten, arbeitslos zu sein und auch mittellos, die bleiben ja auch oder kommen viel schwerer, das weiß man und das ist ja irgendwie logisch, in den Arbeitsmarkt rein und auch ins Sozialsystem rein. Ja, also das ist einfach auch eine sehr heikle Phase, so diese Phase zwischen Ausbildung oder ich sollte Ausbildung machen und Berufsleben.
Wie ich mir angeschaut habe, natürlich, was ihr macht, und mich da ein bisschen eingelesen habe, ist mir dann so der Gedanke gekommen, eigentlich ist es ja für mich, ich meine, vielleicht bin ich jetzt sehr einfach gestrickt, gell? Das kann sein. Ist es der Wahnsinn, ja? Dass du auf der anderen Seite hast du diese Jugendlichen, die komplett durch das System fallen in dem Moment. Ja? Und auf der anderen Seite arbeitet ihr mit Upcycling-Materialien. Und irgendwie gibt es für mich da so voll die Ähnlichkeit. Ja? Du hast da Materialien, die ansonsten möglicherweise weggeworfen werden und du hast einen Jugendlichen, der keinen Platz hat und ihr macht was daraus, aus beiden Dingen, aus dem Jugendlichen und aus diesem Material macht ihr was. Und das finde ich extrem spannend, ja, dass da was entstehen kann aus beiden Dingen. Und ich weiß nicht, ob das absichtlich ist oder ob das so passiert ist, das kannst du mir beantworten. Aber was mich interessiert ist, ob das was Besonderes auch ist, ob das hilfreich ist in der Arbeit mit den Jugendlichen, ob das dann auch so vielleicht so ein Augenöffner ist. Ich sehe da, ich habe da irgendwas, was nichts wert ist und plötzlich entsteht da was draus. Oder ob es eigentlich egal ist und ob es nur für mich als Außenstehender vielleicht was Besonderes ist. Also das würde mich wahnsinnig interessieren.
Ja. Nein, absolut, da hast du schon recht. Ja. Also da gibt es natürlich diese ähnliche Ebene quasi und dieses Wertlossein ist ein Riesenthema. Gerade jetzt bei den Jugendlichen, warum es nämlich auch so schwierig ist und was uns also besonders macht, diesen Wiedereinstieg. Ja, weil wenn du dich nämlich schon mal wertlos fühlst und du probierst 5, 6 Sachen, du probierst eine Schule, die meisten haben ja wirklich auch schon eine gewisse Odyssee hinter sich. Ja. Oder du wirst oft abgelehnt. Ja. Also beispielsweise ein Jugendlicher, der Drogen konsumiert, kann ja bei uns auch arbeiten, ist aber für ganz viele andere Projekte nicht möglich, weil das einfach ein Ausschlusskriterium ist. Ja. Wir legen die Latte so nieder, das ist so unser Ding, ja, dass wir sagen, es muss so niedrig sein, dass einfach wirklich so gut wie jeder drüber steigen kann. Das heißt, wir passen unsere Arbeit und wie wir tun, 100% an die Bedürfnisse der Jugendlichen an. Und da kann es natürlich auch nicht sein, dass wir jetzt hochkomplexe Produkte machen oder hochkomplexe Dinge, wo du Vorkenntnisse brauchst, sondern das muss was sein, was verfügbar ist, was easy ist, was ihnen taugt, was ihnen gefällt. Auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt taugt vielen Jugendlichen. Das ist einfach auch zeitgemäß und dass es eine kreative Geschichte ist. Und total wichtig auch das Handwerk, der Aspekt des Handwerklichen. Ja, also raus aus diesem rein digitalen Leben. Das wird interessanterweise jetzt nämlich nochmal ziemlich gepusht, auch durch diese Corona-Zeit, dass ich einfach merke, das fehlt den Jugendlichen so und sie brauchen das so, einfach mit den Händen was zu machen. Am Schluss dann zu sehen, okay, das habe ich jetzt gemacht, als quasi wertloser, es ist jetzt ein schieres Wort, aber du weißt, wie es meint, ein bisschen plakativ. Ja. Und es ist ein super Ding geworden. Und da kommt ein Kunde oder eine Kundin und kauft es.
Und bezahlt und
zwar,
dafür.
Genau, und zwar nicht, weil ich so arm bin, sondern weil das Produkt einfach gut ist. Mhm. Und das war von Anfang an auch in unserem sozialarbeiterischen Konzept oder wie wir halt ticken, wie wir tun, ganz, ganz wichtig. Ja? Also diese weg von dieser Mitleidschiene hin zu einem wirklich Tun auf Augenhöhe. Wir haben wirklich Respekt vor jedem Klienten und seiner Lebenssituation einfach und schauen uns einfach an, was kann der, was kann er machen oder was geht da. Und im Ergebnis ist das Produkt trotzdem so, und da verlangen wir auch was, dass es verkaufbar ist. Wir haben ja echte Kunden, keine Mitleidskäufe und wir haben tolle Kunden. Ja. Also wir haben große Projekte mit Kasten und Öler beispielsweise abgewickelt. Das ist in Graz schon eine bekannte Sache. Also wir haben einfach auch größere Kunden, Therme Blumau, die bei uns kauft. Und das sind so Dinge, die sind halt für die Jugendlichen schon auch ziemlich fein, glaube ich. Mhm. Ja, das macht was.
Da geht es extrem viel auch um Vertrauen, oder? Also Vertrauen, dass man wieder in die Jugendlichen, man muss wieder schaffen, dass die Jugendlichen der Gesellschaft vertrauen, dass die Gesellschaft den Jugendlichen vertraut und auf ganz vielen Ebenen. Das stellen wir sehr, sehr schwierig vor in der Arbeit. Wie schafft man sowas?
Ja, schwierig, jein, würde ich sagen. Also ich bin ja immer wieder erstaunt, wie einfach es gehen kann. Ja? Ich meine, die Gründe, warum jetzt Jugendliche in dieser Situation sind, sind ja wirklich hochgradig unterschiedlich. Das ist eine unglaublich heterogene Gruppe. Ja? Also es ist ja totaler Unterschied, ob jetzt ein drogensüchtiger junger Mensch bei uns ist und einfach einen Übergangsplatz braucht, bis er einen Therapieplatz hat beispielsweise. Ja. Oder ob das ein junger afghanischer Mann ist, der einfach noch nicht Fuß gefasst hat und der einfach diese Starthilfe bei uns braucht, wo es Sprachprobleme gibt, ja, wo man da ansetzen muss. Ja. Was sehr stark zunimmt, das macht mir große Sorgen, weil ich das so auch noch nicht gesehen habe in meiner Karriere, das ist die Zunahme von psychischen Erkrankungen. Bei Jugendlichen, das hat sich jetzt die letzten zwei Jahre der Corona-Krise tatsächlich in einem sehr besorgniserregenden Ausmaß verstärkt. Und oft ist es wirklich nur dieses Stabilisieren und auch diese Freiwilligkeit. Bei uns ist es nicht, du musst arbeiten, du musst kommen. Du kommst, wenn du da bist und wenn du arbeitest, dann kriegst du Geld. Ja? Also wir bezahlen 7 € die Stunde. Den Jugendlichen, wenn du nicht da bist, dann gibt es kein Geld, aber es gibt auch keine Konsequenz. Ja. Das heißt, damit verhindern wir ja auch Dropouts. Und ich glaube, manchmal ist es nämlich einfach nur Zeit. Ja. Jemand kann mit 17 einfach eine Krise haben und die ist dann mit 18 vorbei. Was ich so schade finde, ist, dass man bei uns in unserer Gesellschaft, wenn man irgendwie nicht funktioniert, so schnell rausfällt. Ja. Und dieses Nicht-Funktionieren geht irgendwie nicht. Oder das Nichts-Wollen geht irgendwie nicht. Damit tun wir uns, glaube ich, alle ziemlich schwer, ja? Dass man einfach mal nichts will. Ja? Und oft ist es Zeit. Und ich denke mir oft, wenn nicht in dieser Phase der Pubertät, kann das mal sein. Ja? Why not? Ja? Ich meine, ist uns allen passiert, wenn wir uns so zurückdenken, dass wir keinen Bock gehabt haben auf irgendwie nichts. Ja? Natürlich die Probleme jetzt wir haben ja auch sehr viele Jugendliche mit Migrationshintergrund, das sind dann wieder andere. Da geht es weniger um arbeitsethische oder was soll ich tun oder so, sondern da geht es wirklich ums Blanke, ich muss einmal Fuß fassen, ich brauche Geld, damit ich mir Essen kaufen kann, dass ich irgendwie meine Grundbedürfnisse abdecken kann. Und da gibt es oft halt auch wirklich sehr wenig Angebot, muss man leider sagen, für die Leute. Gell?
Ich weiß nicht, ob ihr das so messen könnt oder ob man das überhaupt so messen kann in dem Bereich, aber wie würdest du sagen, wie ist eure Erfolgsquote? Ist das der richtige Ausdruck?
Die kann man super messen, die Erfolgsquote, okay. Das machen wir auch. Wir haben ja auch für unsere Fördergeber natürlich auch Berichtspflicht und uns interessiert es natürlich auch. Wir haben immer eine Vermittlungsquote von 55-65%, jetzt sogar in Corona-Zeiten. Und das ist wirklich verdammt gut. Ja? Also das ist außergewöhnlich und ich glaube eben, das liegt schon auch daran, dass wir da ein paar Faktoren einbaut haben, die halt ziemlich gut funktionieren. Ja? Freiwilligkeit, sie können so lange bleiben, wie sie wollen und sie haben natürlich diese sehr auf sie zugeschnittene soziale Arbeit, auf die sie auch zurückgreifen können. Also die Sozialarbeiterin kümmert sich wirklich um jeden Fall halt individuell und schaut, was er oder sie brauchen. Ja.
Das ist wirklich eine hohe Quote. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und trotzdem seid ihr, soweit ich weiß, seid ihr das einzige Projekt, das mir bekannt ist, das so arbeitet, zumindest in Graz, in der Steiermark. Gibt es mehr?
Es gibt schon mehr, ja. Also es gibt schon ein paar Kollegen, also zum Beispiel das Tagwerk von der Caritas und die ERFA, die haben ein bisschen eine andere Zielgruppe, aber die arbeiten auch so mit diesem Tagelöhnersystem und auch mit dieser Freiwilligkeit. Aber du hast recht, die meisten Projekte, speziell wenn das vom AMS gefördert ist, die haben eben andere Zugangsbeschränkungen und auch immer eine Verweildauer. Das heißt, nach 6 Monaten ist einfach aus. Egal wie weit du bist halt 6 Monate da drin oder 9 Monate maximal und dann ist es halt aus und das ist nicht für jeden genug Zeit. Ja. Es gibt wenige Projekte, die so arbeiten wie wir, wobei ich finde, in Graz haben wir da so, sogar noch direkt ein Glück. Ich glaube, in Wien ist es ein bisschen dünner sogar gesät. Ja. Ja. Warum das so ist, habe ich mich schon öfter gefragt, weil ich werde ja oft auch gefragt, warum wir eben auch so eine gute Quote haben. Aber ich glaube wirklich, dass man so dieses Drübersteigen und wirklich so sagen, wir verzichten jetzt auf diesen Druck und wir machen das jetzt mit dieser absoluten Freiwilligkeit, das schaffen wir scheinbar als Gesellschaft noch nicht. Ja, also es muss schon immer auch ein bisschen wehtun. Ja. Ja, also man muss schon achtet da sein. Oder, also das finde ich ein bisschen schade. Ja, weil wenn man das ein bisschen umdreht, den Spieß, und man sagt, okay, schauen wir mal, was der kann überhaupt, was er fähig ist, was möglich ist, aus seiner Sicht und nicht aus meiner, was ich glaube, was gescheit wäre. Warum schaffst du nicht 9-to-5? Warum kannst du nicht 8 Stunden ohne Pause arbeiten? Das haben wir immer noch, finde ich, ein bisschen zu stark drin. Das ist schade.
Mhm. Ja. Was wäre dein Wunsch? Wenn du jetzt denkst, in 10 Jahren, wie soll es in 10 Jahren ausschauen? Was würdest du wünschen?
Ich würde mir wünschen, ich glaube sowieso, dass unsere Arbeitswelt ziemlich in Umbruch ist, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Ich glaube, Corona hat da nochmal einen ziemlichen Drive reingebracht. Das wird sich, glaube ich, alles ein bisschen verändern. Und ich würd mir wünschen, dass man einfach mehr unterschiedliche Möglichkeiten auch in der Arbeitswelt zulassen. Das ist so, wie wir uns das jetzt vorstellen, einfach auch nicht mehr so vereinbar mit der heutigen Welt oder wie sie halt tickt, mit den Erwartungen auch von den Jugendlichen, mit den Möglichkeiten und auch mit den Ideen, was wir an Jobs überhaupt noch haben. Ja, wir werden immer spezieller, es gibt gar nicht mehr so viel einfache Jobs, ja, wo du nichts wissen brauchst, das ist ja alles ein bisschen weggegangen. Und was ich mir auch wünschen würde, ist eine Rückbesinnung irgendwo auf Dinge einfach machen, produzieren, Handwerk, das auch nicht alles wegzugeben, diese ganze Kompetenz, sondern das irgendwo auch bei uns zu lassen, regional, und dass wir da einfach auch wieder ein bisschen mehr selber Hand anlegen und nicht alles nach China oder Asien hergeben an Know-how, was wir in dem Bereich haben.
Geht ja schon Hand in Hand auch damit, dass man sagt, was braucht es auch, damit wir unsere Nachhaltigkeitsziele auch erreichen. Also Lieferketten, was passiert da, Logistik, wie können wir es schaffen, unsere Produktionswege auch zu verkürzen und was können wir bei uns auch selber wieder gestalterisch tun und wie können wir das auch wieder umsetzen. Also das wird sicher spannend, die nächsten Jahre. Also da glaube ich, da wird sich sehr viel tun, wird sich was verändern. Ich hoffe, es wird sich auch was verändern. Ja. Finde ich sehr interessant. Der Titel unserer Podcast-Reihe ist ja 11 Ideen, warum es sich lohnt, für eine nachhaltige Welt zu kämpfen, ein kämpferischer Ansatz, aber auch aktiv zu werden, aktiv zu bleiben. Und vielleicht kannst du unseren HörerInnen, ZuseherInnen vielleicht da 2, 3 Tipps geben, was man tatsächlich auch tun kann. Jetzt zum einen natürlich, wenn es darum geht, im Umgang mit Jugendlichen, die vielleicht aus dem System gefallen sind. Wie können wir uns verhalten? Wir wissen es alle nicht. Wir machen sicher vieles falsch. Aber vielleicht auch, um genau das auch zu verhindern. Was können wir tun, damit Jugendliche erst gar nicht aus dem System fallen? Weil das wäre ja das Optimum eigentlich. Am schönsten wäre es, sie würden gar nicht aus dem System fallen.
Ja, absolut. Also das Erste mit der Nachhaltigkeit, also das ist eh im Grunde, was wir eh alle irgendwo auch wissen, ja, einfach lokal einkaufen. Und unterstützt uns auch bitte gern. Ja? Also unser Shop ist voll mit wunderbaren Produkten. Ich glaube, dass man da als Konsumgesellschaft einfach auch schon was tun können, wenn man da anfängt, ein bisschen umzudenken. Ja? Also ich mache, glaube ich, seit 5 Jahren Amazon-Diät. Das funktioniert einwandfrei. Ich habe alles, was man zum Leben braucht. Was die Jugendlichen betrifft, ich glaube nicht, dass man es verhindern kann, dass Leute aus dem System kippen. So wie unser Schulsystem aufgebaut ist, ist das auch, ja, das ist so. Das wird wohl auch so bleiben. vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit und Verständnis, Akzeptanz. Es ist eine verdammt schwierige Zeit, dieses Erwachsenwerden, dieses Pubertieren, und die Leute ein bisschen was probieren lassen. Ja. Natürlich, wenn das Ganze kippt oder wenn man irgendwie den Eindruck hat, da sind Drogen im Spiel oder da geht es jetzt in Richtung Depression, man soll sich, glaube ich, einfach auch nicht scheuen, dass man da Hilfe holt, weil das auch eine ziemliche Überforderung ist für viele Eltern und man das auch allein nicht hinkriegt. Mhm. Ja. Da muss man einfach auch rechtzeitig schauen, dass man da Hilfe holt. Ja. Mhm. Gerade jetzt, also ich merke schon, dass diese Themen einfach auch zunehmen, ja, Depression, Angststörung. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, mein Kind ist in die Richtung unterwegs, oder ich kenne einen Jugendlichen, wo ich merke, okay, volle Wesensveränderung, hat sich total verändert die letzten 2 Monate, so scheinbar ohne Grund, einfach irgendwie nachfragen, Hilfe anbieten und sich nicht scheuen, das direkt anzusprechen. Mhm.
Mhm. Silvia, danke. Danke für diese Einblicke. Wenn ich nochmal ganz kurz zusammenfassen kann, deine Tipps, hinschauen, hinhören, vielleicht auch ein bisschen aufs Bauchgefühl sich zu verlassen, wenn es um die eigenen Kinder geht oder diejenigen, die man halt besonders gut kennt. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch ein bisschen gelassener sein und nicht alles zum Riesenproblem zu machen, was halt auf einen zukommt, vor allem in der Pubertät. Oder ich glaube, das wird uns allen auch vielleicht nicht ganz so schlecht tun. In dem Sinne möchte ich mich bedanken bei allen unseren HörerInnen und ZuseherInnen, die heute wieder mit dabei waren. Diese Folge gibt's wie immer auf allen gängigen Podcast-Streaming-Portalen und auf unserer Webseite www.next-incubator.com. Ich bedanke mich für heute, freue mich auf die nächste Folge und wünsche in dem Sinne einfach auch einen schönen Tag. Tschüss!